Meine Damen und Herren, herzlich willkommen bei der 78. Esperanto-Sendung von Radio Frei. Kaj auskultantoj, koran bonvenon ĉe la sepdek oka Esperanto-elsendo de Radio Frei el Erfurto, Germanlando. En la hodiaŭa programo ni aŭdos pri la tre interesa Esperanta verkisto el Ruslando, Vladimir Varankin, kaj aŭdos ankaŭ eltiraĵon el lia romano Metropoliteno, kaj en Esperanto kaj en la germana traduko, kaj poste parolos veterfakulo Dietmar Lange en la dua parto de nia intervjuo pri meteorologio. Kaj finfine ni meditis pri lingvo studvojaĝoj en Eŭropo kun junuloj el esperantista vidpunkto. Unser heutiges Programm, wir hören einen Auszug aus dem Roman Metropoliteno des interessanten Esperanto-Autors aus Russland, Wladimir Varankin, auf Esperanto und in deutscher Übersetzung. Dann wird wieder Dietmar Lange im zweiten Teil unseres Interviews über Meteorologie uns in die Geheimnisse der Wetterforschung einführen. Und schließlich machen wir uns Gedanken über Sprachreisen aus der Sicht von Esperanto. Gute Unterhaltung wünscht Ihnen Bernhard Schweiger. Roland Districh und Desiris Alvi Bernhard Schweiger.
Erfordia Latina. Latein aus Erfurt bei Radio Frei. Nachrichten, Sprache, Kultur, Literatur. Jeden Mittwoch um 4.
Meine Damen und Herren, in unserer Literaturecke haben wir heute ganz etwas Großes vor. Wir stellen vor den Autor Wladimir Varankin und seinen Roman Metropoliteno. Und dann gibt es aus diesem Roman Metropoliteno einen aussagekräftigen Auszug im Esperanto-Original und in deutscher Übersetzung. Schauen wir uns vorher an, wer Wladimir Varankin war, weil interessant ist ja beides. Der Roman Metropoliteno von ihm, aber natürlich auch die Person des Autors selbst. Varankin lebte von 1902 bis 1938, war Schriftsteller, Dozent für Geschichte und vor allem auch begeisterter Kommunist. 1938 fiel er dem großen Terror Stalins zum Opfer. Als Gymnasiast hat er bereits Esperanto gelernt und hat dann gemeinsam mit seinen Mitschülern versucht, und zwar auch dann erfolgreich, für Esperanto Werbung zu machen. Und im Bezirk von Nizhny Novgorod wurden diese Esperanto-Runden dann auch staatlich gefördert. Sie wissen vielleicht, die Esperanto-Bewegung wurde am Anfang der Sowjetunion gefördert und erst in den 30er Jahren von Stalin, aber dann umso heftiger bekämpft. Vorher wurden die Leute aufgefordert, mittels Esperanto Werbung zu machen für die Sowjetunion, und dann in den 30er Jahren waren alle, die das gemacht haben, verdächtig. Also dieser Varankin wollte dann sogar einen russischen Kongress aufziehen, 1920, aber das war aus ökonomischen Gründen nicht möglich. Aber 1921 ist dann in Petrograd tatsächlich der gesamtrussische Kongress durchgeführt worden und dort wurde dann auch die sowjetische Esperanto-Union gegründet. Varankin hat auch aus älteren Zeitschriften Artikeln wieder aufgelegt, etwa aus Ondo de Esperanto. Ondo de Esperanto gibt es ja heute noch leider seit einigen Jahren nur mehr in nicht gedruckter Form, beziehungsweise hat gemeinsam mit anderen viele Artikel auf Russisch übersetzt. Er wurde 1923 Vorstandsmitglied vom sowjetischen Esperanto-Verband und hat dann auch Lehrbücher rausgegeben. 1927 ging er nach Moskau und in Danzig hat er im selben Jahr am 19. Esperanto-Weltkongress teilgenommen. Aus Danzig ist er dann nicht ganz legal nach Deutschland gegangen für einige Zeit und dieses Deutschlandbild kommt auch vor in seinem Roman Metropoliteno. Er stieg dann auf sogar in die Akademie de Esperanto und 1932 erschienen schon die ersten Kapitel von seinem späteren Roman Metropoliteno. Er schloss dann seine Studien endgültig ab und wurde in die Leitung des Technikums für fremde Sprachen berufen nach Moskau. In der Nacht vom 7. zum 8. Februar 1938 wurde er gefangen genommen. Man hat gesagt, er gehöre der Spionageorganisation Unia Centro an, die es nie gegeben hat. Er wolle antisowjetische Propaganda betreiben und sogar an einem Komplott zur Ermordung Stalins sei er beteiligt. Ohne irgendeine Möglichkeit dagegen Berufung einzulegen, wurde er im Oktober 1938 hingerichtet. 1957 wurde dieses Unrechtsurteil aufgehoben. Ungewöhnlich aber sein Roman Metropolitano. Aus der Perspektive eines Kommunisten schildert er dort die 1920er Jahre, berichtet auch über kommunistische Aktivitäten, vor allem in Berlin, und berichtet über den heraufziehenden Stalinismus in der Sowjetunion. Der Name Metropolitano, das haben Sie sicher schon gemerkt, das ist ein anderer Ausdruck für U-Bahn vom französischen Metropolitain. Schwierig ist es teilweise der Handlung und auch der Aussagekraft dieses Romans zu folgen. Vom ideologischen Standpunkt wird das Leben in der Sowjetunion gelobt in diesem Roman, aber verschiedene Aspekte werden kritisiert. Die Korruption von Funktionären, ihr Gehalt, die Bürokratie, aber trotzdem wird indirekt die Verfolgung von Andersdenkenden für gut befunden. In Berlin zeigt es eine Wertschätzung des deutschen Lebens, aber gleichzeitig wird kritisiert, dass angeblich die Arbeiterbewegung unterdrückt würde in Deutschland. Was den Bau der U-Bahn betrifft, da geht es auch um eine andere Frage: Soll man die U-Bahn mit deutscher Hilfe bauen oder soll man selber aus eigener Kraft, aus eigener sowjetischer Kraft die U-Bahn bauen? Und Bürokraten sagen, man kann ruhig Hilfe annehmen, aber die Arbeiter selbst, die wollen natürlich alles selber machen. Dann geht es um eine persönliche Geschichte eines gewissen Vitali Sorin. In Moskau leidet er unter der Trennung von seiner Frau Olga, weil er ja selbst so beschäftigt ist, dieser Sorin, mit der U-Bahn-Frage. In Berlin fühlt er sich zu einer gewissen Alice hingezogen, aber es ist ihm klar, dass sie in einer anderen Welt lebt. Also es wird dann in einem Roman von einer Sache zur anderen gesprungen und verschiedene Standpunkte werden präsentiert, verschiedene Situationen, Kontraste werden aufgebaut. Man merkt schon diese Unsicherheit, die mit Modernisierung verbunden ist. Es werden auch ganz viele Details eingebaut, technischer Natur und so weiter und so fort. Statanto de literatura de Esperanto hodiaŭ ni prezentas al vi tre interesan aŭtoron kaj tre interesan verkon nome sinjoron Vladimir Varankin kaj lian romanon Metropoliteno kaj vi aŭdos du lingvan eltiraĵon el tiu ĉi romano kaj en la Esperanto originalo kaj en germana traduko. Vladimir Varankin vivis inter 1902 kaj 1930 ok en 1909 li esperantistigis, estis historiisto, membra de la lingua comitato, kai li ankaŭ aŭtoris. Ekzemple lernu librojn, li eldonis ankaŭ specialajn librojn por laboristoj. En 1930 ok li arestitis kai ekzekutitis en oktobro de la sama jaro sub akuzo esti partopreninta en spiona organizaĵo Unia Centro, tia organizaĵo neniam ekzistis, kai li tre engagigis en la sovetia Esperanto-movado, jam kiel junulo, li volis organisi tut-russian kongresson, kai li ankaŭ fondis en la distrikto de Nižni Novgorod diversajn ĉelojn, diversajn klubojn de esperantistoj, kai tradukis multon, kai farbis homen, kai propagandis, li estis exekutita, kai rehabilitita li estis en maio 1957, kai en la Romano Metropoliteno li ancau glorigas la laboristan movadon, la cefa demando estas ciu. Estus pli bone construi metroon cun helpo de germanoi au sen helpo, kai burocratoi preferus helpon de alilandanoi, quamcam la vere laboristoi volus fari la tuton sen iu fremda helpo. Kai circao tio problemo inter citiloi, Varankin propagandas, Varankin ancao visitas German Landon, cili havas am relaton con Alice, set li tui vidas che Alice vivas in alia mondo. En Germanio li laudas la laboristan movadon, ancao la vivon generale, set tamen criticas ancao la premon contra la laboristoi. Iela unu flanco funccioloi de Sovetunio criticatas, iela alia flanco la persecutado de ali pensantoi ene della comunisma movado toleratas. Quamquam en nia il tirajo vi audos prila mal correcta accuso pri Chateau de Trotsky. Da vi havas tre modernan romanon, kie l'autoro saltas di uno temo alla lia temo. Ni desiras nun al vi giuon cae della esperanto originalo cae della germana traduco. Metropoliteno de Vladimir Varankin, il tiraggio, il romano. Quancam Popov sendis ciigon pri la particunveno al ciu, duono della cielo tamen discuris. Popov tintigis la sonrilon. La generala conveno estes malfermita, la unua, rapporto pri la internazia situazio, la rapportonto camarado Vino Kurov. La dua, demando pri contrapartiae agoe de camarado Ivagin. Vino Kurov aliris la tablon cae metis sur la randon areton da blancae folietoe. Mia parolo estos mal longa, set mia vertas, che tamen mi besonas ne malpli ol unu horon cae duonon. Dono alli unu horon, criis iu el apostae vizoe. Bone, ni voc donu. Ciu estas por unu horo? Ocasis che ciui unu anime estis por unu horo. Ili furiosigis, diris Popov colere, encadrigiu ia maniere. Vino Kurov estis parolanta sen haltoi, glatte, laute, set treege rapide. L'auscultantoi provis antaue capti la vortoin, stricis vid cae audosenton, el tiris la capoin, set lacigiante cae nenion comprenante baldau cessis ausculti. Post ciam li finis la demandoi cae desirantoi discuti ne trovigis. Popov fulm rapide tralegis la resolution, traglutante nelegeblain locoin, cae transiris alla dua demando. En la chambro ec regis tomba silento. Scipova tranquille levigis de sia loco. Ni estos parolontae, camaradoi, pri la membro del partio Ivagin, diris sci. Ciui ni bone conas camaradon Ivagin, nenio mal bona estas direbla pri li, cil homo. Laboras li citie delonge cae suffice honeste, set jen mal felicio. Camarado Ivagin ne shatas quelcaen el niae guidantoe. Camarado Ivagin en ciui el pascioi contra la estraro della cello cae apparato motivigas tion per personae egoistae cae mal shatindae causae. Per cio alia oni povus clarigi la sisteman el serciadon de defectoi en la laboro de niae camaradoe cae ilian schveligadon en articolacioe. Comence, li estis presiganta tiuin en nia murgazeto usante cun laboradon de senpartia redaktoro Zorin. Cae nun, li directas ilin ecz alla Moskva laborista gazetaro. Tiaen metodoen usas camaradoe neniu alia crom Trotskianoe. Yes, yes, mi prenas sur min la plenan respondetson por ci tiui vortoi cae assertas che nur mal amicoe del partio povas agi tia maniere. Ci ne estes batalo contra mancoe, ci estes batalo contra parti organizo. Malantaue comencigis bruado, e diversa vizoi audigis applaudoe, al ili respondis indignae crioe. Mensogo, Ivagin ne estes Trotskiano. Mia camarado, ni linconas. Serebrovski prenis la sonorileton. Camaradoi, vi neniam povas garantii che via naibaro ne estes Trotskiano. Ili laboras inter ni ciu minute. Do jen, camaradoi, daurigis Zoja, inter vi jam existas pacema rilato. Al tia spezae Trotskiismai el pascioi. Neniu alia kiel Trotski culpigas nin pri renascigio cae putrado, ciu ne tion alcantas Ivagin? sed vi defendas lin. La cel estraro estis pri discutanta la demandon pri Evagin, kai decidis lin el la partio ex igi. Kiu desiras paroli? Demandis Popov, subrigardante la auscultantoin, sed tiui silentis. Temas pritio, camaradoi, che ni havas la aferon cun la plei mal utila elemento, cae tiel plu. Ni havas la aferon cun fush agitisto. La fush agitisto neniam estas contenta. Cel socialismo li ancao estas mal contenta. La fush agitisto calumnias pri la honestae laborantoi, ciui, oni povas dire, la tutan animon kai til plu. En nia epoco la fush agitisto estas contrao soveta elemento.
Permessu paroli, diris Nikolaev, plima longe. Mi estas contrao la ex igo de Evagin el la partio. Mi ne vidas causoin por accusi lin pri trotskiismo kai fush agitado. Evagin estis lapcoro, laborista correspondanto. Li malcacias negativajoin, oni ne reitas organisi chassadon. Contrau li.
Obgleich Popov die Mitteilung über eine Parteiversammlung an alle gesandt hatte, war die Hälfte der Parteizellenmitglieder schon weggegangen. Popov betätigte die Glocke. Ich erkläre die Generalversammlung für eröffnet. Zuerst geht es um die internationale Lage. Genosse Vinokutov wird darüber berichten. Dann geht es um die Frage, wie wir auf das parteischädigende Verhalten des Genossen Evagin reagieren sollen. Vinokurov ging zum Tisch, legte einige weiße Blätter auf den Rand des Tisches und sagte, meine Rede wird kurz sein, doch weise ich darauf hin, dass ich mindestens 1,5 Stunden benötige. Gebt ihm 1 Stunde, schrie jemand aus den hinteren Reihen. Gut, wir stimmen ab. Wer ist für 1 Stunde? Es stellte sich heraus, dass alle einmütig für 1 Stunde waren. Verärgert sagte Popov zu Vinokurov, die sind verrückt. Versuch eben, alles irgendwie in 1 Stunde zu verpacken. Vinokurov sprach ohne Absetzen, geschliffen laut und viel, viel zu schnell. Zu Beginn versuchte das Publikum, seine Worte mitzubekommen, spitzte die Ohren, reckte die Hälse. Dann wurde es müde, verstand nichts mehr und verweigerte schließlich jegliches Zuhören. Nachdem er geendet hatte, fand sich weder Fragesteller noch Diskutanten. Die Resolution wurde blitzschnell von Popov vorgelesen, unleserliches genuschelt vorgetragen. Man kam zur zweiten Frage. Im Raum herrschte plötzlich Grabesstille. Schipowa stand in aller Ruhe von ihrem Platz auf. Wir sprechen jetzt, Genossen, über das Parteimitglied Evagin. Alle kennen wir ihn gut, den Genossen Evagin. Gegen ihn als Menschen kann man auch nichts Schlechtes sagen. Schon lange arbeitet er hier und eigentlich tadellos. Und doch passierte ein Unglück, denn Genosse Evagin kann einige aus unserer Führerschaft nicht leiden. In allen seinen Aktivitäten gegen die Parteizellenführerschaft und den Apparat ist das am meisten verachtenswerte Motiv sein Egoismus. Denn wie sonst kann man sich erklären, dass er systematisch Fehler in der Arbeit unserer Genossen sucht und sie in schlechten Artikeln aufbauscht? Am Anfang schrieb er das für unsere Wandzeitung nieder, wobei ihm Nicht-Parteimitglied Sorin als Redakteur half. Jetzt aber wendet er sich direkt an die Moskauer Arbeiterpresse. So etwas, Genossen, machen doch nur Trotzkisten. Ja, ich nehme die volle Verantwortung auf mich für das, was ich nun sage. Nur Parteifeinde können so etwas tun. Es geht keineswegs um einen Kampf gegen Fehler, es geht um einen Kampf gegen die Parteiorganisation. In den hinteren Reihen erhob sich Lärm, aus anderen Reihen war aber Applaus zu hören. Den konterten aufgebrachte Arbeiter. Lüge! Evagin ist doch kein Trotzkist. Unseren Kameraden, den kennen wir zu gut. Serebrowski griff wieder zur Glocke. Genossen, man kann nie garantieren, dass selbst der eigene Nachbar kein Trotzkist ist. Die arbeiten ohne Unterlass mitten unter uns. Soja fuhr fort. Passt auf und erkennt, Genossen. Unter euch herrschte ja bereits ein friedvolles Arrangement mit solchen trotzkistischen Auswüchsen. Niemand anders als Trotzki selbst beschuldigte uns des Renegatentums und der Fäulnis. Spielt nicht auch Evagin darauf an? Aber ihr verteidigt ihn noch. Der Parteizellenvorstand hat darüber schon diskutiert und Evagins Parteiausschluss beschlossen. Popper fragte, ob jemand dazu etwas sagen wolle, wobei er die Zuhörer aufmerksamst beobachtete. Die aber schwiegen. Darum geht es, Genossen, dass wir es mit einem äußerst unnützen Element zu tun haben. Wir haben es mit einem destruktiven Agitator zu tun. Ein solcher ist niemals zufrieden. Selbst den Sozialismus mag er nicht. Ein solcher Aktivist schmiedet Ränke gegen ehrenwerte Arbeiter, die sich ganz und gar aufopfern. Jetzt ist ein solcher Agitator, der angeblich Missstände aufklären sollte, nichts anderes als ein antisowjetisches Element geworden. »Ich bitte ums Wort«, sagte Nikolajew. »Aber kurz bitte. Ich bin gegen den Parteiausschluss von Iwagin. Ich erkenne keine Gründe, ihn des Trotzkismus oder eines irgendwie schädigenden Verhaltens anzuklagen. Er ist ja ganz offiziell Betriebskorrespondent und muss schon deswegen Missstände aufdecken. Wir haben kein Recht, eine Jagd auf ihn zu veranstalten.«
Wir hören nun den zweiten Teil eines Interviews mit Dietmar Lange, Physik- und Mathematiklehrer vom Evangelischen Ratsgymnasium in Erfurt. Er spricht mit uns über sein Hobby, nämlich Wettervorhersage und Meteorologie. Kanunie autos latur in parton en la germana lingvov. De interviuo frita cun signor Dietmar Lange, quiu estas instruisto de matematico cae fisico, cella Evangelia Consolatar Gymnasio in Erfurto, li parolos prisciato cupo sia, nome meteorologio cae vetter prognoso. Jetzt kann man sicher nicht überall, und das macht nicht Sinn, überall das gleiche Wetter abzulesen oder gleiche Berechnungen anzustellen. Wie schaut es denn aus in den verschiedenen Gegenden der Welt?
Naja, also es gibt natürlich verschiedene Regionen, in denen unterschiedliche Klimate herrschen. Das hat ja nun jeder an der Schule auch gelernt. Ja, es ist also zum Beispiel in Eiswüsten muss man natürlich ganz andere Betrachtungen machen. Da spielen also ganz andere Faktoren eine Rolle als zum Beispiel in der Sandwüste oder im tropischen Urwald oder wie bei uns in den mittleren Breiten, in denen zum Beispiel vorherrschende Westwindzone ist. Ja, da spielen ganz andere Wetterparameter eine Rolle.
Die Alpen kann man natürlich nicht vergleichen mit Mittelgebirgen hier.
Das stimmt natürlich, weil umso höher man kommt, umso geringer ist zum Beispiel der Druck. Und das sorgt dafür, nach den Gasgesetzen aus der Physik, dass auch die Temperatur sinkt, logischerweise. Wir haben also eine Schichtung, unten warm, oben kalt. Ja, was man jetzt so, wenn man jetzt nur im Raum ist, nicht beobachten kann. Ja, im Winter wird man es ganz oft merken, wenn die Wärme an die Decke steigt und am Boden ist es kalt. Das ist eben in der Atmosphäre, durch die Größe und durch die Veränderung der einzelnen physikalischen Größen. Ja, anders, aber das weiß auch jeder, dass es im Gebirge kalt ist.
Was konkret wird jetzt gemessen bei der Meteorologie?
Ja, also die wichtigste Größe ist natürlich die Temperatur, weil die Temperatur ist ja ein Maß für die kinetische Energie der Teilchen. So lernt man das in der Physik. Und die Energie, die in der Luft gespeichert ist, die spielt natürlich eine Rolle, was danach passiert. Und jetzt kommen die anderen Parameter dazu, zum Beispiel die Luftfeuchtigkeit. Ja, weil die Luft nur eine bestimmte Menge an Wasserdampf aufnehmen kann. Wenn dieser Wasserdampfgehalt dann einen bestimmten Wert übersteigt, dann wird der Taupunkt erreicht, dann fängt es an zu kondensieren, dann bilden sich Wolken, Nebel. Ja, und dann hat man schon wieder ganz andere Wettererscheinungen. Der Luftdruck spielt eine Rolle. Ja, nach den Gasgesetzen. Der Luftdruck selber wiederum ist natürlich auch von der Dichte der Luft abhängig. Die ist natürlich in den unteren Bereichen dann höher. Kalte Luft hat eine höhere Dichte als warme Luft. Wenn die Luft sich dann bewegt, entsteht Wind. Dann haben wir verschiedene Windrichtungen. Horizontal wird also nach den Windrichtungen aus der Windrose unterschieden. Dann gibt es aber auch Vertikalbewegungen, die zum Beispiel eine ganz große Rolle spielen, wenn es darum geht, ob sich Wolken bilden sollen oder nicht. Oder ob sich Wolken auflösen. Dann werden beobachtet Niederschlagsarten oder Niederschlagsmengen, weil ja wiederum über die Niederschlagsmenge eine Aussage gemacht werden kann, wie viel Wasserdampf dann in der Luft entsteht. Ja, die Bewölkung ist einfach nur eine Folge des Wasserdampfgehaltes in der Luft. Auch gemessen wird natürlich die Globalstrahlung. Das ist also nichts anderes als die Strahlung, die durch verschiedene Umlenkprozesse, also Streuung in der Atmosphäre, an einem bestimmten Punkt ankommt. Wenn die Sonne direkt auf einen strahlt, hat man natürlich die höchste Globalstrahlung. Wenn es über Umwege geht, wird es etwas weniger.
Ich weiß, was ein Barometer ist, habe auch schon mal gehört von einem Hygrometer. Was gibt es denn noch für Messgeräte?
Naja, Thermometer ist ja schon das wichtigste Messgerät.
Thermometer hat ja eine ganz wichtige Tradition, auch in Thüringen. Wir haben ja auch ein Thermometermuseum in Geraberg.
Das stimmt. Ich kann mich erinnern, das erste Minimum-Maximum-Thermometer Was ich erhalten hatte in den 80er Jahren, das war aus diesem Thermometerwerk. Wo die anderen Thermometer jetzt herkamen, das weiß ich nicht. Mein allererstes Thermometer war ja ein Flüssigkeitsthermometer. Da wird also Quecksilber eingeführt in ein Vorratsgefäß. Und in einem Kapillargefäß steigt dann die Säule auf. Nur eine Skala reicht noch aus und dann haben wir genau das, was Anders Celsius gebaut hatte, nämlich ein Flüssigkeitsthermometer.
Also Thermometer, Barometer, Hygrometer, was gibt's denn da noch?
Naja, der Regenmesser, das ist Ombrometer, dann der Windgeschwindigkeitsmesser, das Anemometer. Ein Lysimeter ist ein Messgerät, was die Verdunstung bestimmt. Eigentlich ist es relativ einfach, es ist eine Schale, die mit Wasser gefüllt ist und wenn jetzt Tag vergeht, kann man feststellen, dass eine bestimmte Menge an Wasser verdunstet ist. Und wenn diese Schale oder dieser Behälter gerade Wände hat, dann kann man natürlich auch die verdunstete Menge an Wasser in Millimeter Höhe angeben. Und das ist zum Beispiel sehr, sehr wichtig für die Landwirtschaft, dieses Messgerät, weil der Bauer interessiert sich natürlich, wie viel Wasser ist im Ackerboden. Und wenn eine bestimmte Menge verdunstet, dann haben die Pflanzen natürlich nicht mehr genug Wasser. Dann muss man wieder warten, dass es regnet. Dann wird das wieder aufgefüllt. Und so kann man Bilanzen erstellen, Niederschlagsbilanzen. Ein Pyranometer, ja, das ist ein Globalstrahlungsmesser. Das ist ein Gerät, was einfach nur die Strahlung misst. Aerograph oder ein Aerometer oder Anemograph. Ja, das sind einfach Messgeräte oder beziehungsweise sind Geräte, die eine Windbewegung, zum Beispiel eine Geschwindigkeit oder eine Windrichtung einfach aufs Papier übertragen und damit kann ich einen Ort, brauche ich den dann nicht permanent zu beobachten, sondern ich gehe zu einer bestimmten Zeit hin, mache das Papier ab, wechsle es aus und dann kann man sagen, so und so viele Stunden hat es zum Beispiel Westwind gegeben oder Südwestwind oder wir haben bei Windgeschwindigkeiten eben in einer gewissen Zeit einen bestimmten Wert überschritten. Das ist ja besonders interessant für das Versicherungswesen, ja, weil zum Beispiel ab Windstärke 8 gilt das als Sturm und erst wenn bei so einem Ereignis etwas passiert am Haus, wird bezahlt auch die Versicherung.
Gibt es ein echtes Meteorologiestudium oder ist es eher eine Spezialisierung nach einem Physikstudium?
Also es ist eigentlich alles möglich in der Richtung. Man kann erst Physik studieren und geht dann zum Beispiel in die Geophysik über und kann dann ein Spezialgebiet Meteorologie wählen. Man kann aber auch zum Beispiel über Informatik starten und kann Datenverarbeitung in der Richtung irgendwas erlernen und kommt dann letztendlich auch bei der Klimatologie, weil da geht es ja um sehr, sehr viele Daten, auch Wettermodelle. Da werden so viele Daten gesammelt.
Auch von der Geologie.
Ja, natürlich. Aber es gibt auch ein direktes Meteorologiestudium.
Herr Lange, interessieren Sie sich für Geschichte?
Ja, aber natürlich.
Für welche Art von Geschichte?
Das möchte ich jetzt gar nicht so speziell festmachen, eigentlich für jede Art von Geschichte. Weil es ist ja so, wenn man die ganzen Zusammenhänge betrachtet, die geschichtlichen Geschehnisse, wird man oft feststellen, wenn man das auch im Zusammenhang sieht, dass da so viele Einflussfaktoren gewesen sind. Und unter anderem, weil wir jetzt beim Thema Meteorologie sind, es gibt so viele Wetterphasen oder Witterungsphasen oder Klimaphasen, die besonders prägnant waren und die dann zum Beispiel auch die Geschichte beeinflusst haben.
Und auch wahrscheinlich interessant, die Lokalgeschichte immer, wie das Wetter vor der Haustür ist und genauso interessant, wie die Gesellschaft war vor der Haustür. Liege ich richtig mit dieser Vermutung?
Ja, das stimmt.
Jetzt gibt es ja auch eine Geschichte der Wettervorhersage, da wird sich auch wahnsinnig viel getan haben in der letzten Zeit. Wie hat denn das ausgeschaut, die vergangenen Jahrhunderte zwischen Aristoteles und dem 20. Jahrhundert?
Naja, also man muss eigentlich sogar noch ein Stückchen weiter zurückgehen, weil in der Kaiserzeit begann man Wetterstationen erstmal einzurichten, um Daten zu sammeln. Ja, das war also in Deutschland hat das so richtig angefangen im Jahre 1881. Und deswegen sind auch Klimareihen, die man jetzt zurückverfolgt, wirklich durchgehend oft, also manchmal mit kleinen Unterbrechungen, bis in diese Zeit zurückzuverfolgen. Dann natürlich nach dem Zweiten Weltkrieg gab es Neugründung von meteorologischen Institutionen. Also der Deutsche Wetterdienst ist ja eigentlich in der Bundesrepublik gegründet worden. In der DDR gab es auch einen Wetterdienst.
Haben die zusammengearbeitet?
Ja, die haben zusammengearbeitet. Also bei der Stationsnummerierung gab es da ein Abkommen, dass man eine bestimmte Reihenfolge einhält und dass man auch eine gewisse Dichte an Wetterstationen hat, die bemannt sind, die also Personen haben, die auch entsprechend in regelmäßigen Zeiten Wetterdaten aufzeichnen oder notieren und beobachten. Ja, da gab es zum Beispiel Sichtweiten und so weiter. Das kann ja immer nur jemand machen, der mal rausgeschaut hat. Und die Ablesezeiten, die waren ja international festgelegt, ja, und Meldezeiten zum Beispiel für bestimmte Ereignisse, Tagessummen zum Beispiel des Niederschlags, da gibt es also eine ganz festgelegte Zeit, nach wie vor immer noch auf 5:50 Uhr Weltzeit ist. Ja, das heißt also, bei uns ist es 6.50 Uhr, im Sommer ist es dann 7.50 Uhr durch die Sommerzeit. Schon kurze Zeit später wurde ja auch der Weltraum erobert und es wurden Satelliten nach oben geschickt, die Daten von oben aufnehmen konnten oder Bewegungen auf der Erde oder in der Atmosphäre beobachtet haben. Und das konnte man dann alles mit in diese Datensammlung einbeziehen. Und auch die Entwicklung des Computers spielt eine ganz, ganz große Rolle. Umso größer der Computer ist, umso mehr Rechenoperationen der pro Sekunde machen kann, umso detaillierter kann das Wettermodell sein und umso exakter wird eine Prognose. In der Kurzfrist, in der Langfrist ist es nach wie vor immer noch sehr, sehr schwierig, genaue Wettervorhersagen oder Prognosen zu machen, weil schon kleinste Störungen oft für sehr, sehr große Ausschläge sorgen. Und deswegen wird auch jedes Mal mehrmals gerechnet. Zum Beispiel vom europäischen Wettersystem ist es so, das hat einen Zentralcomputer in London stehen. Und dort werden die Daten gesammelt, Milliarden und Abermilliarden Daten, die wird erstmal gefüttert. Und dann wird 20 Mal durchgerechnet. Da gibt es einen sogenannten Hauptlauf und dann noch 19 Nebenläufe. Wird immer unterschiedliche Ergebnisse geben. Und immer wenn mal diese Werte ziemlich nah beieinander liegen, wenn sie sich bündeln, dann kann man sagen, okay, diese Wetterlage ist einigermaßen sicher. Aber wenn die Streuweite sehr groß ist, kann man sofort sagen, diese Wetterlage, das ist eine unsichere Vorhersage. Wir können heute mal nur für einen Tag oder für drei Tage vorhersagen. Aber es gibt auch mal Phasen, wo man mal 10 Tage vorhersagen kann und das klappt auch.
Unterscheidet sich die Schwierigkeit der Berechnung des Wetters auch nach dem Land, nach der geologischen Beschaffenheit?
Datendichte hängt ja natürlich vom Rechner ab und wenn ich jetzt eine kleine Maschenweite haben will, habe ich natürlich eine deutlich höhere Datendichte. Und dann spielen natürlich orographische Gegebenheiten eine ganz, ganz große Rolle, weil Gebirge kann, je nachdem von welcher Seite es angeströmt wird, das Wetter verändern. Ja, wenn man auf der Luv-Seite ist, hat man ganz anderes Wetter als auf der Lee-Seite. Es geht um die Oberflächenbeschaffenheit und die ist wirklich sehr, sehr wichtig. Und wenn ich jetzt ein engmaschigeres Netz habe, dann kann ich natürlich auch kleinere Hügel und Berge und Anhöhen mit einbeziehen oder Täler und kann deswegen auch viel detaillierter Berechnungen machen und eventuell auch eine Vorhersage.
Apropos Vorhersage, was ist denn Ihrer Meinung nach die Zukunft, da wird der Vorhersage?
Naja, verbessert werden kann in jedem Fall noch die Datendichte. Das heißt also, wenn man mehrere Messstationen im engmaschigen Netz aufbaut, kann man viel, viel detailliertere Daten sammeln. Das sorgt natürlich dafür, dass ich eine höhere Rechnerkapazität brauche, aber da geht die Entwicklung auch immer weiter vorwärts. Und letztendlich ist es mittlerweile sogar schon so, dass man Kurzfristvorhersagen komplett vom Computer machen könnte. Vor Ort sieht es dann natürlich ein bisschen anders aus, weil ein Meteorologe, der das Wetter noch mit beobachtet, auch, naja, bestimmte Gegebenheiten kennt, die so im Modell nicht erfasst werden können. Und das kann durchaus auch manchmal schon dazu führen, dass der Meteorologe vor Ort, obwohl er nur das Wetter beobachtet, eine bessere Vorhersage machen kann als so ein Modell. Aber tendenziell werden die Modelle schon immer besser. Und die Vorhersagequalität ist auch in den letzten Jahren deutlich gestiegen. Das merkt man schon. Also 100% wird man nicht erreicht, aber es ist deutlich gestiegen. Fehlvorhersagen wird es aber deswegen trotzdem immer noch geben.
Meine Damen und Herren, im März habe ich teilgenommen als Begleitlehrer bei einer Sprachenfahrt nach England und da sind mir einige Gedanken gekommen über Sprachenfahrten allgemein aus der Perspektive von Esperanto. Kaj aŭskultantoj, en marto mi partoprenis ĉe studvojaĝo lingvolerna al Anglujo kaj kiel esperantisto mi volas fari kelkajn rimarkojn. Mi devas konfesi, ankaŭ personaj kialoj interesigis min pri partopreno kiel akompananta instruisto en la ĉi-jara lingvopraktikat vojaĝo de la klasŝtupo naŭa al Anglio. Mi simple ankoraŭ ne estis en la unuiĝinta reĝolando afero, kiun kelkaj gelernantoj eĉ ne povis aŭ ne volis kredi. Certe, inter ili ancau samsortanoi estis, sed alia flanque ancau quelcae por ciui Angluio ne estis malconata lando. Devige, ciel la plemulto de Europae, au de tut mondae lernantoe, ancau mi iam estis lerninta la Anglan lingvon en mia lerneo. Pri Esperanto mi tiam neniam audis. Do,
Samanta situazio c'è la plemulto della nunna e gelananto e quancam. Illi, danke al ciam in posce disponibla interetto, devus esti pli bonne informitai ol mia generazio. Al ni en la 1980 jaroe, claris che la angla ne nur gravus, sed ancao estus monda linguo. Mi ne povis memori iun personon en mia circavajo quiu dubus pri tiu ci shaine facto nec en familie nec exter familie sen paroli pri niae professoroi gymnasiae. Generale oni ja estis malpli critiquema ol hodiau, malpli demandema eble ancao. Ciu iu el miae lernigintoi almeno e private, pensus divers maniere? Mi nescias. Generale contacto con aliae culturae, exemple plei simple, per mal sam originae sam classannoe, estis tre mal ofta. Vidi cun portitain libroin au gazettoin mal german lingvain, quasau sensatiis, ili anco existis ce cioscoe in pli grandei urboe, sed ne in mia Salzburgia provinz comunumo. Cae pretaroi cun fremd linguagioi en quelcae libro vendeoi furores. La angla estis vere, fenestretto alla mondo, gi tutte sufficis. Post quar gymnasia jaroi alvenis nova fremd lingua la Franza. Sen chanzo por la lernantoi electi, almeno e quil duan vivan lingvon electi alternativon. Sed ancao tiun ci hegemonion neniu pridubis. La angla, cae la franza, cae la latina, cium mi persone balda usis quil communicilon vivan cun alia iunuloi el tutta Europa, mi parolis pri la latina, tiu tri linguae, angla, franza, latina, sufficis. Anglion miam diris mi neniam vidis antaue, nec private, nec dum gymnasi tempe. Sed Franzlandon jes ja. Dexes jar agiae ni vidis Parison cae Havron, restonte dum plurae semainoe ce castig familioe, frequentonte instruhorain, faronte excursetoin tra bella Normandia. Re invito de niai franzae amicoi anca ocasis, nun la franzo devis usi la germanan lingvon en mia patruio, ciel antaue mi celi la franzan idiomon. Bona ideo, practica uso de fremda lingvo, autentica en familia vivo, sperto de ali culturezzo. Shaine, iu shancigis, multo shancigis. Nia lerneo en 2018 ne faris veran interchangion. Organisajo angla, specialiginta je perado de familia gastigo por lernantoe el tutta Europa, faris la necessan laboron. Ne plu temis pri iu reciprocetso, pri ambar parta conatigio, sed pri simpla giuo de angla vivo fare de germanae lernantoe. Pri tio, l'organisajo pera tutte ne culpas ni mendis, ca ni ricevis servoin. La familioe mem compreneble estes pagitae, ca quelcae gastigas ofte lernantoin. Du, tri, quar, ecz pli, ce si, lernantoin, e la tutta mondo. Indas constati che ne temis pri iu reciprocetso, ne niu familio de nia lernantoi posti gastigis anglon au anglinon iunan, mala Europa pensado, reciprocetso, c'è Europae interchange programmoe tut nivellae normale, unua vizas, cae gravegas. Differenzo alia generala inter miae ciel lernanta voyagio, ca la nuna ciel instruista voyagio, estis la jeno. Antao 30 jaroe, organizado estis pli legera, che patroi estis mal pli sorgemae en la positiva senso, cae transdonis pli frue multan respondetson al siae gefiloi. Controllo, dum nia restado en Franzlando fare de niae gepatroi, ne eblis. Simple, pro manco de ancora ne existantai poŝtelefonoj. Ni vere estis de unu momento al alia mergiĝintaj en francan vivon. Krome, ni havis po unu gastigan familion kaj ne estis kun aliaj samklasanoj en unu franca familio. Germanlingvaj momentoj nur existis dum la ekskursoj ekster familiaj kaj kiam ni renkontiĝis en lerneje mergiĝo. Pro la pli longa dauro della restado, automate estis ancor pli intensa, ca pli fructo dona. Hodiau la fenomeno de recta ca intensata ge patra in mixigio existas ancor sur aliai campoi, differenze al frue generazioi. La nuna iunuloi generale pli encorpigas la ge patran mondon en sian vivon, ne nur danke al per interreta cie aina contacteblo. Antau quelca tempo mi mirante audis che hodiau che patroi accompannus la che filoin ecch ci universitatoin, che li planus cunne con ili la carrieron cotopo. Psicologie ja interesse, sed tio ne estes la temo de tiuici primarcoi, cae seque mi ne plu esploros prie. Ni pli bone revenu alla concreta voyaggio diste Turingio alla promessita lando Angluio. En grandega busso ne mal pli ol 70 gelanantoi, cae 6 accompagnantoi scivolemae al proximigis al relative mal proxima lando. Movigio in bussa iris glatte dum la tutta voyaggio in la Nordon. Ecte quelca iaroe multe costai exter heim landai tariffoi posttelefonai, cae tariffoi interretai forigitis. Tiu campe Europo pli cae pli realigias. Anca odogannai cae landlimai controlloi en la Schengen-areo ne plu estas. Tiel neniu rimarcis ciam passigis la landlimoi inter Germanlando cae Nederlando, inter Nederlando cae Belgio, inter Belgio cae Francio. Nur la Angloi ancora controllas pasportoin, ne conata aferoi por quelcae lernantoi. Tiu placis al mi. Ne placis la controllo, sed la facto, che por quelcae, tio estis la unua foio esti controllotae. Vivu Schengen, por ciam. Placis ancao la fiera el diro, cion mi audis, post la atingo de Brita terro en dovero, post pramship voyaggio diste Caleso, el diro de lernanto iu, ecte la mateno, oni estus trapasinta ne malpli ol 6 landoin. Oni ancao trapassis apud multae gravae urboi, malpost Germanio, minur citu, Eindhoven, Nederlando, Antwerpenon, Genton, Bruggion, Ostendon, Belgio, Dunkirkon, Franzlando. Nur en crampe mi honte cae mem critique confessos, che mi ne preparigis, cae seque ne povis almeno el busse ciceronati. Cae post la ciga voyaggio ciui felicis, ce vespero alveno en Hastings, cae la manica Marcolo. La tagoe mal multae passis normale, post alveno di Mancia, cae ec gastado ce gastiga familioe, ni apud Eastbourne promenis sur clifoi dum veteraccio, antau postag mesa frequento de instruhoroi de la Angla far de nasculoi. Marde, busse, attingitis Londono cun procrasto pro trafic stopigio, tamen oni povis ancora giui sur locan en bussan turon por specti la cefain vidindagioin cae fari et gruppan capvagadon. Mercrede ni estis in Canterbury, fama cefe pro la cattedralo, sideo della cefe episcopo do Canterbury, cae la racontoe de Canterbury. Antaue ni estis ancora in la idiliezza urbetto Rye, anno della fama federazio della Quin Havenoi, jaude aliritis Greenwicho, cun antaua visito della reconstruita Globus Teatro Shakespeare. Finfine, alvenis vendredo, ciam tra la malnova urboparto de Hastings, ocasis rondquidado antau esploro au de la burgo, la unua starigita in Anglujo, la commissio de Wilhelmo la Conquerinto, au esploro de la contrabandistae cavernoe. Jus antau la equoiaggio in patruien, estis de nove ne mal pli ol tri linguo instruhoroi. Petite observi unu gruppon de niae lernantoe, mi pli mal pli libervolle ce estis la instruadon de la angla linguo fare de tri anglae lernigistoe. Sincere dirite, mi ne entusiasmigis, nec pri iliae metodoi, nec pri la temoi pri parolotae. Comparante tion alla instruado de fremda lingvoe en nia lerneo, mi convincitis che nia heima provesado per fremdlingva instruado tutte ne pli mal bonus, ec pli bonus. Instruado fare de denasculoe sole ne automate garantias altqualitan clerigadon. La lasta collego angla e la fino de sia instruado aldone faris quelcain minutoin propagandon por la angla lingvo ciel monda lingvo. La germana junularo ne conante alternativon contraue al ni esperantistoe, el tenis, sen protestemo tian reclamon. Verscheine ec la anglo collego tutti sincere cae mal con malizzo laudegis la gloron de sia gepatra lingvo. En tiu ci momento mi balsame memoris oftan asserton de anglae de nasculoi inter la esperantistaro, pri malsama opiniado. Lasu mi nun, cara auscultantoe, de tiu ci commentado preni la rolon de advocato de la diablo, contrau la lau aspecte ne contraudirita magia mondo de angla lingua ca angla landa hegemonio en lauti fine pli bunta Europa. Same ciel multae aliae caravanoe, ni tutte ne estis la ununurae, bus chuforae specialigitae je lernanta transporto ec salutis quelcaen bonne conataen collegoen. Do ancao ni venigis, ge lernantoen niaen al cuclando angla lingua. Mi tutte ne envies alla angloe turismum, tian florantam, venante mem, el Austrio turismo plena lando. Similae estintus voyagioi en Franzuion, dum la decnaua iarcento, cae pli frue, ciem la Franza, ancora gravis, se infrastructuro simila ja existus, verscheine ancao, german lingvio, ec nun, profitas de la daure grava rolo de la germana, proque multa electas Germanlandon, Svislandon, Austrion, ciel turisma in celoin. Usono offertas ec pli multon, lingvan en mergicion, cun liberado de la til nomita America Revo. Sed la mondo changigis. Tut mondigio bone comprenita, amplexu pli multon, nome ciuin culturoin. Preno ni ne la tutan mondon, sed limigiu je Europo exclusive. Tie ci oni ciutage sentas la mancon de vera Europa sento ce multae homoi. Ne nur parton de nia cara continento ni sopiras, ni volas, la tuton, vivante in Europa Unio, estante Europae civitanoi. Juste de ni instruistoi clopodatas malfermigo de gelernantoi al cultura ricezzo, postulatas fortigo de tutta Europa sento, volatas el radicigo de en familioi au amicae rondoi continuigitae antau iugioi contra aliuloi, cae cion ni instruistoi faras, la contraon quasau, veturigiante tra multae bellae Europae landoi cae vidante diste la autoshoseo ene de uno tago brilla in urboin cae regionoin, ni venigas la gelernantoin alla ununura, promisita lando, same, ciel ne nombreblai aliae Europa lernigistoi, caravan parto prenantai en hagio al lingua meco. Brit eliro, contra Europa, tutte ne gravas shaine, ne ali pensigas ion. E la vid puncto medi protecta anco frenesagio, cio ne? Ciar antau la pordoi de Turingio situas aliae culture, nature, historie, interesegae landoi multe pli facile, cae multe pli rapide, cae pli benzin spare atingeblai Cechio cae Polando. Se ciaine, ili ambau ne interessas concerne la lingvon. Istante esperantisto, mi de tempo al tempo ancao dubas, cae ec ridetas pri naivezzo de quelcae samidianoi. Travivante tiun ci lingvon interchange venton, sen iu interchange autentica, cia la angloi ne juis la germana lingvon, la gravezzo de esperanto de nove cae intense brillas anta oculle. Vetoriggiante preter la citita in urboen cae travoiaggiante tiom multa in landoen anto la felicia albordigio in suda Angluio, mi revis pri el iro diste la autostratego cae pri enmergicio recta in Nederlandon, in Belgoion, in Franzuion, danke al Esperanto. Mi revis pri rencontigioi inter niai germanae iunulae cae alia iunulae de ciui surboiae landoe. In Angluio mem, sentante la propran malsufficion lingvoconan, mi ancao demandis min, cune Angloe mem sentus sin pli confortae, se anco illi havus, danke al Esperanto, egalezzan comunicadon cun Europa. Verscheine, se Esperanto normalus in Europa lerneoi, ni ec ne antingus Angluion, havante tion bella in lando in sur voie. Tial, miei programmoi pri esperantistigo de la Angloi automate vanus. Criticantoi povus attentigi min, che jes ja existas iam nun quelca lerneo in Europa, qui entreprenas successa in interchangioin, per de Esperanto, che tio campe estus ec de Brusello apogatae iniziativoi, che mi ne nur criticus et pli bone ago. Mi capiesus, che pente la bruston al mi batos, varbato por Esperanto tamen lacigas, che anco lacigis min. La guto malgranda, constante, frappante, quiu traboru la monton granitan, tiu ci guto tro ofte rapide, post malonga apero, malaperas. L'espero, l'obstino, cae la pacienzo, ancao demandus distonigion, sulla sultroe de plida soldatoe por la bona afero, enia lerneo inter la cepatroe en tutta Europa. Intertempe, optimismo volas este attendata. Tamen, la sento restanta jenas. Multae estes contentae pri la nuna unu directa lingvo situatio, quiu ja povus esti tiom pli efica cae pli felicia.